Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und da ist Monika Seinscher am Mikrofon. Hallo. Ich weiß, der Klimawandel gehört zu den Themen, die meisten von Ihnen wahrscheinlich wirklich einfach nicht mehr hören wollen. Wir haben ihn trotzdem in der Sendung und das gleich zweimal. Aber versprochen, es sind beides eigentlich positive Meldungen. Außerdem zeigen wir, wie die schnellsten Rechner der Welt digitale Zwillinge von Ihnen, von mir oder der ganzen Welt erzeugen können und wofür das gut ist. Und wir fragen, ob das Medikament Rapamycin wirklich das Altern abschaffen kann. Aber wie versprochen, zuerst der Klimawandel. Der Weltklimarat IPCC schreibt in seinem aktuellen Sachstandsbericht, damit die globale Erwärmung nicht noch krasser ausfällt, müssen wir nicht nur weniger Kohlendioxid emittieren, sondern sogar Kohlendioxid aus der Atmosphäre herausholen. Das geht über verschiedene Verfahren und eines davon nennt sich Direct Air Capture. Dabei wird das CO2 direkt aus der Luft gefiltert. In Deutschland läuft seit 2 Jahren ein großes Forschungsprojekt dazu. Heute wurden auf einer Pressekonferenz in Berlin erste Ergebnisse vorgestellt. Mein Kollege Volker Mrazek hat zugehört und ist mir jetzt zugeschaltet. Wie funktioniert denn diese Technologie grundsätzlich?
Also es ist ein zweistufiger Prozess. Im ersten Schritt wird die Außenluft zunächst mal angesaugt und typischerweise durch eine Membran geleitet. Die adsorbiert das CO2, lagert es also an. Im zweiten Schritt, wenn der Filter voll ist, wird es wieder desorbiert, also freigegeben. Dafür heizt man die Membran auf, braucht also Strom. Und dann kann man das gesammelte CO2 ableiten, in tiefen Gesteinsschichten einlagern oder auch als Rohstoff für die chemische Industrie nutzen. Weltweit gibt es bisher 19 Pilotanlagen, hieß es heute, also erst sehr wenige. Die weltgrößte ist gerade auf Island in Betrieb gegangen. Sie soll der Atmosphäre 36 Tonnen CO2 pro Jahr entziehen. Das ist auch noch nicht allzu viel. Aber die technische Entwicklung ist enorm und in Zukunft stellt man sich viel größere Anlagen vor. In den USA fließen inzwischen Milliardenbeträge in diese Technologie. Deutschland ist die Nummer 2, aber mit einer viel bescheideneren Finanzierung.
Sie haben Deutschland gerade angesprochen. Wie könnte oder wie soll die Entwicklung in Deutschland denn aussehen?
Also im neuen Forschungsprojekt sagt man, auch wir brauchen die direkte CO2-Entnahme aus der Luft und wir sollten die Technologie zügig hochfahren. Warum? Hier zitiert man ein Szenario der Internationalen Energieagentur für das Jahr 2050 und für eine Welt, in der netto keine Klimagase mehr ausgestoßen werden. Dafür wird man laut Energieagentur Anlagen haben müssen, die dann jedes Jahr 1 Milliarde Tonnen CO2 aus der Atmosphäre holen. Für Deutschland wären es 20 Millionen Tonnen pro Jahr, entsprechend seinem Anteil an den globalen Emissionen. Und das Fazit, Deutschland müsse ab jetzt jedes Jahr Absauganlagen mit einer Kapazität von 1 Million Tonnen CO2 zubauen.
Ist das denn realistisch?
Also wenn man bedenkt, was es heute noch kostet, Kohlendioxid auf diese Weise zu eliminieren, dann will man sich das alles kaum vorstellen. Die Kosten werden nämlich zurzeit mit 500 Euro pro Tonne CO2 veranschlagt. Das ist noch viel zu teuer, aber je größer die Anlagen werden, desto billiger wird das Absaugen und Einlagern von CO2. Und die Forscher gehen davon aus, dass die Technologie ab 2035 ungefähr konkurrenzfähig sein wird und billiger als zum Beispiel die Emission des Flugverkehrs in die Nähe von Null zu kriegen. Und den erforderlichen unterirdischen Speicherraum gibt es in Deutschland übrigens auch. Die Bundesanstalt für Geowissenschaften hat das schon vor Jahren untersucht. In alte Erdgasfelder und in geeignete Gesteinsschichten würden demnach 12 Milliarden Tonnen CO2 hineinpassen. Es wäre also ausreichend Platz im Untergrund vorhanden.
Und wie muss man sich solche Anlagen vorstellen? Also wo könnten sie zum Beispiel in Zukunft stehen?
Also die derzeit größte Anlage auf Island hat so die Dimension von einem 4-stöckigen Bürogebäude mit technischer Infrastruktur drumherum. Künftige Anlagen sollen allerdings noch um einiges größer sein. Platzieren wird man sie wohl eher in Nord- als in Süddeutschland, denn natürlich sollen die Anlagen ja selbst möglichst emissionsfrei laufen, also mit erneuerbaren Energien. Und da in Norddeutschland die Windkraft sehr stark ausgebaut ist, bietet sie sich da als saubere Stromquelle an. Außerdem gibt es im norddeutschen Tiefland besonders viel Speicherraum für CO2 im Untergrund und in der deutschen Nordsee auch noch in ausgeschöpften Erdgasfeldern. Das alles drückt sich dann auch in den Kalkulationen der Helmholtz-Forscher aus. Sie sagen, im Norden wird es wahrscheinlich nur halb so teuer sein, CO2 aus der Luft zu holen wie etwa im Alpenvorland. Also könnte man annehmen, dass sie eher dorthin gesetzt werden, also nach Niedersachsen etwa.
Was gibt es denn noch für Hürden?
Also ich würde sagen, der hohe Energieverbrauch der Anlagen ist echt ein Problem. Man benötigt wirklich ordentliche Mengen Strom, um das CO2 anzusaugen und vor allem auch, um es wieder thermisch aus dem Filtermaterial zu lösen. Dazu gibt es auch eine Hochrechnung aus dem Forschungsprojekt, gesetzt den Fall, wir holen in Deutschland irgendwann mal rund 50 Millionen Tonnen CO2 direkt aus der Luft. Dann bräuchten wir dafür 100 Terawattstunden Strom. Wie viel ist das? Das wären 8-9% des gesamten Strombedarfs, den man für Deutschland im Jahr 2050 erwarten dürfe. Es hieß zwar heute in Berlin, das sei nicht so viel. Ich würde dagegen sagen, das ist sehr, sehr viel. Und es ist auf jeden Fall weiterer Forschungsanstrengungen bedarf, um den Energiehunger dieser Anlagen zu reduzieren. Sonst werden sie am Ende womöglich doch zu teuer.
Ganz herzlichen Dank. Volker Mrazek war das über ein Forschungsprojekt, bei dem untersucht wird, wie sich CO2 im großen Maßstab aus der Luft herausfiltern lässt. Wesentlich einfacher, als das Treibhausgas aus der Luft wieder rauszuholen, ist es natürlich, es überhaupt nicht erst zu emittieren. Und da haben wir die zweite positive Klimameldung. Ein europäisches Forscherteam hat nämlich festgestellt, dass der Anbau von Zwischenfrüchten die Treibhausgasemissionen aus Maisfeldern um bis zu 13% senken könnte. Ich habe vor der Sendung mit Peter Bräunig von der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf gesprochen und ihn erstmal nach dem Grundproblem gefragt. Also warum entweichen überhaupt so viele Treibhausgase aus den Ackerböden?
Also grundsätzlich ist es so, dass das gesamte Agrar- und Ernährungssystem ungefähr zu einem Drittel global beiträgt zum Klimawandel. Und da gibt es verschiedene Quellen. Es gibt also zum einen die Tierhaltung zum Beispiel, Methanemissionen der Wiederkäuer, aber auch Lachgasemissionen aus der Düngung, die quasi entstehen, wenn wir Düngemittel, organische, mineralische einsetzen. Oder auch letztendlich den Einsatz fossiler Energieträger in der Landwirtschaft. Und ein ganz wesentlicher Treiber ist insgesamt auch die sogenannte Landnutzungsänderung, dass wir also natürliche Vegetation wie Regenwälder abholzen und darauf Ackerflächen und Grasland nutzen.
Jetzt haben Sie sich angeschaut, was passiert, wenn man beim Maisanbau Zwischenfrüchte einsetzt. Was genau haben Sie da gemacht?
Also wir haben über 70 begutachtete Studien uns angeschaut, die sozusagen verschiedene Aspekte dieser Klimawirkung von Zwischenfrüchten betrachtet haben. Zwischenfrüchte sind also Mischungen aus Pflanzen, die angesät werden vor einer anderen Kultur oder zwischen einer Anbaupause oder während einer Anbaupause. Und diese Zwischenfrüchte haben verschiedene Leistungen. Und diese Leistungen haben wir das erste Mal so zusammengefasst, um sozusagen alle Aspekte inklusive auch der Landnutzungsaspekte zu berücksichtigen.
Und was haben die für Leistungen? Also was machen diese Zwischenfrüchte?
Also eine ganz wesentliche Leistung, die wir sozusagen aus einer Klimaschutzsicht bewerten konnten, ist zum Beispiel der Ertragseffekt. Also wir sehen, wenn wir Zwischenfrüchte vor Mais anbauen, dass wir einen leichten Anstieg des Ertrags sehen. Und durch diesen Ertragsanstieg können wir quasi die gleiche Menge an Mais auf weniger Fläche erzeugen. Dadurch haben wir Potenzial, dass die globale Umwandlung von Fläche, die sozusagen sehr stark den Klimawandel vorantreibt, dass wir sozusagen durch diese Ertragssteigerung eine Möglichkeit haben, den Druck auf die Fläche und somit die Klimawirkung zu reduzieren. Also das war ein Aspekt, den wir quantifiziert haben. Darüber hinaus, eine zweite ganz wichtige Leistung ist die Kohlenstoffbindung im Boden. Das heißt, wenn wir dauerhaft Kohlenstoff in Form von organischem Material im Boden halten können, ziehen wir quasi CO2 in Form von pflanzlichen Materialien in den Boden und können das dort halten, was sozusagen auch einer Klimawirkung entspricht. Das war quasi auch sehr bedeutend in der gesamten Leistung von Zwischenfrüchten. Ein etwas geringerer Beitrag von Zwischenfrüchten entsteht auch durch die Reduktion der Düngung. Dadurch, dass Zwischenfrüchte in der Lage sind, Nährstoffe zum Beispiel über Winter sozusagen vor Auswaschung zu schützen oder die sozusagen aufzufangen, damit sie nicht ausgewaschen werden. Aber auch dadurch, dass sozusagen in Teilen dieser Zwischenfruchtmischungen auch Leguminosen beinhaltet sind, die sozusagen Stickstoff aus der Luft fixieren können. Durch diese Aspekte kann insgesamt Dünger eingespart werden und Stickstoffdünger ist sehr energieintensiv und diese Einsparung ermöglicht eben auch Klimavorteile.
Was wären denn aus den Ergebnissen Ihrer Studie heraus die Handlungsempfehlungen, wenn Sie welche aussprechen wollten?
Genau, also natürlich ist sozusagen das, was wir ableiten können, bedeutet, dass eigentlich der politische Rahmen noch stärker den Zwischenfruchtanbau fördern sollte. Also wir hatten das in der Vergangenheit vermehrt. Also die aktuelle Agrarpolitik ist da wieder etwas zurückgerudert, wenn man so will. Wir haben aufgrund der Düngeverordnung in Deutschland Vorgaben, Zwischenfrüchte anzubauen. Da geht es eben auch darum, diese Stickstoffverluste durch Auswaschung zu reduzieren. Aber auf EU-Ebene ist sozusagen die Motivation für landwirtschaftliche Betriebe, Zwischenfrüchte anzubauen, eigentlich zurückgegangen durch die aktuelle Agrarpolitik. Und dort müsste man aus unserer Sicht noch deutlich stärker Anreize schaffen, um diesen Anbau zu fördern.
Zwischenfrüchte können die Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft deutlich senken. Das war Peter Bräunig von der Hochschule Rhein-Stefan Triesdorf. Digitale Zwillinge sind virtuelle Kopien von Häusern, Menschen oder ganzen Landschaften, die genauso aussehen und sich genauso verhalten wie ihr reales Vorbild und mit denen sich bestimmte Prozesse oder Veränderungen simulieren lassen. Auf der internationalen Supercomputerkonferenz, die heute in Hamburg zu Ende geht, sind die Entwickler noch ein Stück weiter gegangen. Sie verbinden traditionelle Simulationsmethoden mit Werkzeugen der künstlichen Intelligenz für ganz neue Forschungsansätze. Die Computerwissenschaftler sprechen da vom Exaflops-Zeitalter. Peter Welchering war für uns dort. Herr Welchering, was ist denn dieses Exaflops-Zeitalter?
Naja, Exaflops zum Supercomputer, das sind Höchstleistungsrechner, die eben mehr als eine Trillion Rechenoperationen pro Sekunde schaffen. Bei nicht so präzisen Berechnungen, zum Beispiel für die Mustererkennung oder für Wahrscheinlichkeitsberechnungen, da ist die Trillionengrenze schon vor 2 Jahren geknackt worden. Aber bei hochpräzisen Berechnungen, bei der eine Rechenoperation natürlich auch länger dauert, weil es ist nun mal ein Unterschied, ob ich 2 Stellen am Komma berechne oder 10.000 Stellen, da ist die Trillionengrenze eben jetzt inzwischen auch geknackt worden. Und da haben wir gleich mehrere Rechner, die das jetzt schaffen. Und das ermöglicht neue Forschungsansätze eben mit digitalen Zwillingen, zum Beispiel im Maschinenbau oder in der Medizin, aber eigentlich sogar in allen Disziplinen.
Und wie müssen wir uns diese sogenannten digitalen Zwillinge vorstellen?
Ja, nehmen wir mal ein Beispiel aus der Medizin. Da ist etwa ein komplettes 3D-Modell eines Patienten mit allen Laborwerten, allen Genomdaten, Daten, die die Computertomographie oder Kernspintomographie geliefert haben, eben dann so ein digitaler Zwilling. Aus diesen Daten wird er gebaut. Und wenn so ein digitaler Zwilling eines Patienten dann erstellt ist, dann ist das quasi sein digitales Abbild. Und dann kann ich eine neue Behandlungsmethode etwa oder ein neues Medikament an diesem digitalen Zwilling ausprobieren. Man sieht dann genau, wie der digitale Zwilling darauf reagiert und kann dann etwa die Behandlungsmethode anpassen. Und dabei werden eben Simulation und Wahrscheinlichkeitsberechnung kombiniert. Mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung kann ich prognostizieren, wann und wo sich beispielsweise ein Blutgerinnsel bilden wird und dann kann ich rechtzeitig eingreifen, bevor das gefährlich wird. Oder bei Tumortherapien, da kann ich dann verschiedene Medikamente mit ihren Heilungsaussichten berechnen und Amanda Randles von der Duke University in den USA, die geht dabei dann noch einen Schritt weiter. Die lässt sich nämlich von so einer Exaflops-Maschine berechnen, welche Behandlungsmethoden mit der größten Wahrscheinlichkeit zur Heilung bei einem Tumor führen und dann führt sie darüber hinaus noch eine Simulation durch. Sie simuliert nämlich die Ursachen für die Tumorerkrankung an digitalen Zwillingen komplett durch. Und dafür hat sie auch übrigens in dieser Woche auf der internationalen Supercomputerkonferenz den Jack Dongarra-Preis bekommen.
Wie funktioniert denn dieses Durchsimulieren von Ursachen für eine Tumorerkrankung?
Also da werden gleich mehrere digitale Zwillinge von unterschiedlichen Menschen erstellt und dann wird Zellwachstum simuliert. Und dann fragt man sich, bei welchen externen Faktoren sehe ich denn eigentlich welches Zellwachstum? Das ist so die Forschungsfrage dahinter. Und da werden dann einige tausend Fälle durchsimuliert und mit Mustererkennung und Wahrscheinlichkeitsberechnung eben nachgeschaut, welche Simulation bringt denn jetzt die wahrscheinlichste Ursache an den Tag? Und dafür müssen eben Simulationen und KI-Methoden wie Mustererkennung und die dafür erforderliche Wahrscheinlichkeitsberechnung zusammengebracht werden. Und diese Berechnungen, die setzen eben unterschiedliche Hardware voraus. Und das ist das Problem. Unterschiedliche Prozessoren, unterschiedliche Beschleuniger und somit auch unterschiedliche Arbeitsspeicher oder unterschiedlichen Datentransport. Und diese Komponenten bei den Großrechnern, die werden jetzt auf Basis der Exaflops-Rechner, also der Supercomputer mit so einer Leistung von mehr als 1 Trillion Rechenoperationen pro Sekunde, da werden die integriert. Und die Erwartung dabei, wir werden dann sehr individuelle Prozessoren und Speicheranfertigungen für den jeweiligen Forschungszweck einsetzen können. Also für Präzisionsmedizin, zur individuellen Voraussage von Erkrankungen beispielsweise, andere als zur Ursachenforschung und daraus folgende Präventionsmethoden. Und das hat dann wiederum zur Folge, ich kann nicht nur präzise Medizin machen, sondern ich kann dann etwa bei der Tumorbekämpfung auch genau sagen, okay, das sind die externen Faktoren, die jetzt dazu führen, dass Krebs entsteht und die kann ich bekämpfen.
Ganz herzlichen Dank. Peter Welchering war das über digitale Zwillinge im Exaflop-Zeitalter und was sie ausrichten können. Jedes Lebewesen altert. Nicht die digitalen Zwillinge natürlich. Aber die Natur kennt auch Mechanismen, die das Altern bremsen oder verlangsamen. Sogar Verjüngung ist manchmal möglich. Deshalb gibt es inzwischen mehrere Hoffnungsträger für wirksame Anti-Aging-Medikamente. Ein Name, der dabei immer wieder genannt wird, ist Rapamycin. Diese Substanz ist als Medikament zur Behandlung nach Organtransplantationen zugelassen. Im Tierversuch bremst sie auch das Altern aus. Allerdings ist die Wirkungsweise noch nicht im Detail bekannt. Ein Team vom Max-Planck-Institut für die Biologie des Alterns in Köln hat den Wirkmechanismus von Rapamycin genauer untersucht. Um mehr zu erfahren, hat Michael Lange im Fliegenlabor des Instituts vorbeigeschaut.
Hinter einer automatischen Tür bei stets gleichbleibender Temperatur leben unzählige kleine Fruchtfliegen der Gattung Drosophila. In fingergroßen Röhrchen krabbeln die winzigen Fliegen durcheinander. Sie fressen, vermehren sich und das Wichtigste, sie altern. Der Max-Planck-Wissenschaftler Sebastian Grönke nimmt eines der Röhrchen aus dem Regal.
Das sind immer 25 Fliegen pro Röhrchen nach Männchen und Weibchen sortiert und diese Röhrchen werden dann alle 2 bis 3 Tage auf frische Röhrchen umgetippt. Dabei wird dann gezählt, wie viele Fliegen sind noch am Leben und so kann man halt die Lebenszeit der Fliegen bestimmen.
Nebenan im Labor werden die Fliegen sortiert, gezählt und auf neue Röhrchen verteilt. Damit sie nicht wegfliegen, strömt CO2-Gas zur Betäubung aus einem Schlauch. Unter dem Mikroskop kann Sebastian Grönke einzelne Tiere mit einer feinen Saugpipette aufpicken und genau anschauen.
Eine Fliege kann so im Labor so 2,5 Monate alt werden, würde ich sagen. 60, 70 Tage ist so das Durchschnittsalter von den Fliegen. Durch Wirkstoffe wie Rapamycin oder sowas kann man die Fliegen auch durchaus 10 Tage länger leben lassen als jetzt Kontrollfliegen zum Beispiel.
Die lebensverlängernde Wirkung von Rapamycin ist in der Wissenschaft schon länger bekannt. Die Substanz wirkt keinesfalls nur bei Fliegen, sondern auch bei Säugetieren.
Wenn man Mäuse zum Beispiel mit Rapamycin füttert, kann man so die Lebenszeit um bis zu 30-40% verlängern. Also es ist schon recht ordentlich. Und je nach Studie kann man auch die Gesundheit im Alter verbessern. Also es verlängert nicht nur die Lebenszeit, sondern die Tiere sind dann häufig auch gesünder.
Um eine Lebensverlängerung zu erreichen, reicht eine niedrige Dosis der Substanz. Die Nebenwirkungen bleiben in dieser Dosierung gering. Fachleute sind überzeugt, prinzipiell könnte Rapamycin auch das Leben von Menschen verlängern. Wie die Wirkung entsteht, ist aber noch nicht in allen Einzelheiten klar. Das wollen Sebastian Grönke und sein Team ändern. Untersuchungen haben bereits gezeigt, eine Schlüsselrolle spielt ein Signalweg, der unter dem Namen TOR, Tor, bekannt ist.
Dieser Signalweg kann dann in der Zelle den Stoffwechsel der Zelle umstellen, um zum Beispiel von einem Wachstumsvorgang auf einen Hungerzustand überzugehen. Und je nachdem werden dann Recyclingmechanismen angeschmissen, es werden Reparaturmechanismen angeschmissen, die dafür sorgen sollen, dass die Zelle länger überleben kann.
Rapamycin gaukelt dem Körper einen Hungerzustand vor und der Stoffwechsel schaltet um auf Lebenserhaltung. Die Max-Planck-Forscher in Köln haben nun entdeckt, dass verschiedene Recycling-Mechanismen dabei eine wichtige Rolle spielen. Zum Beispiel sogenannte Endolysosomen. Das sind kleine, membranumhüllte Bläschen im Zellinnern. Dort laufen Abbau- und Recyclingprozesse ab. Die Wirkungsweise des Rapamycins erläutert Sebastian Grönke so.
Mit dem Alter im normalen Fettgewebe reichern sich diese Entzündungsfaktoren an, was halt für das Gewebe schädlich ist. Wenn man die Tiere aber mit Rapamycin behandelt, dann tritt das deutlich weniger auf, weil dieser Rezeptor, der da eine Rolle spielt, mehr recycelt wird. Dadurch kommt es zu weniger Entzündungsreaktionen, die Fliege lebt länger und das Fettgewebe hat eine bessere Funktion.
Rapamycin erhöht nicht nur die Lebenszeit der Tiere, sondern wirkt sich auch auf ihr Immunsystem aus. Die Tiere bleiben länger gesund. In den USA wird die Substanz außerhalb der Labore derzeit bei Haushunden ausprobiert, die unter ähnlichen Bedingungen leben wie Menschen. Noch fehlen allerdings Informationen zur Langzeitwirkung und zur sicheren Dosierung einer Anti-Aging-Pille mit Rapamycin. Der Weg aus dem Fliegenlabor in die Praxis ist also noch weit.
Michael Lange war das über Rapamycin als Kandidat für die Anti-Aging-Medizin. Und jetzt geht's weiter mit den Meldungen aus der Wissenschaft und die hat Magdalena Schmude mitgebracht.
Mithilfe der Sonne lassen sich Temperaturen von über 1000 Grad erzeugen. Das hat ein Forschungsteam der ETH Zürich gezeigt. Sie konnten einen sogenannten Solar Receiver entwickeln, der das Sonnenlicht besonders effizient einfängt und in Wärmeenergie umwandelt. Der Trick, statt wie bisher üblich auf viele kleine Spiegel zu setzen, die das Licht reflektieren und zentral bündeln, verwendeten die Wissenschaftler semitransparentes künstliches Quarz. So konnten sie eine undurchsichtige Silikonscheibe, die als Energieabsorber diente, auf eine Temperatur von 1050 Grad Celsius aufheizen. Ihre Ergebnisse stellen die Forscher in der Fachzeitschrift Device vor. Bisher gab es Zweifel daran, ob es mit der Methode möglich ist, derart hohe Temperaturen überhaupt zu erreichen.
Ein Hormon macht Mäuseväter besonders fürsorglich.
Die Küstenmaus, die vor allem in den US-Bundesstaaten Georgia und Florida vorkommt, geht monogame Lebenspartnerschaften ein. Und auch die männlichen Tiere beteiligen sich an der Versorgung des Nachwuchses. Das unterscheidet sie von der Hirschmaus, die in Nordamerika fast überall zu finden ist, wechselnde Partner hat und bei der die Mäuseväter kein Interesse an den Jungen zeigen. Woher dieser Unterschied kommt, haben jetzt Forschende von der Columbia University herausgefunden. Küstenmäuse besitzen in den Nebennieren eine zusätzliche Schicht aus Zellen, die den Hirschmäusen fehlt. In den Zellen wird ein Enzym produziert, das den Hormonhaushalt der Mäuse beeinflusst. So wird mehr von dem Hormon 20-Alpha-OHP hergestellt, wie die Wissenschaftler im Fachjournal Nature berichten. Gaben sie das Hormon auch männlichen Hirschmäusen, würde knapp ein Fünftel davon ebenfalls zu fürsorglichen Vätern. Auf das polygame Verhalten hatte das Hormon aber keinen Einfluss.
Fast die Hälfte aller Forschenden in Deutschland sind von Anfeindungen betroffen.
So das Ergebnis einer Befragung des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung. Dazu gehören Hasskommentare, Anfeindungen, Beleidigungen und Drohungen. Am häufigsten wurden herablassende Äußerungen und bewusst verletzende Kritik genannt, die das Ziel haben, die Kompetenz des Forschenden anzuzweifeln. Die Anfeindungen betreffen Personen in allen akademischen Positionen. Die Mehrheit der Betroffenen berichtet außerdem, dass die verbalen Angriffe in den letzten Jahren zugenommen hätten. Das gaben etwa 70% der Befragten an.
Auch bei Dinosauriern gab es Warmblüter.
Vor etwa 180 Millionen Jahren wanderten die ersten Theropoden, zu denen auch der Tyrannosaurus Rex gehörte, sowie Vertreter der Vogelbeckensaurier in Gegenden mit kühlerem Klima. Die dritte große Gruppe von Dinosauriern, die Sauropoden, blieben dagegen in wärmeren Gebieten, wie Fossilien aus dieser Zeit belegen. Forschende aus London interpretieren diese Muster im Fachjournal Current Biology als Hinweis darauf, dass die ersten beiden Gruppen die Fähigkeit entwickelt hatten, ihre Körpertemperatur aktiv anzuheben. Etwa zeitgleich veränderte massive vulkanische Aktivität das Klima auf der frühen Erde und damit die Lebensbedingungen. Das führte zur Entstehung vieler neuer Dinosaurierarten, könnte aber auch den Anpassungsdruck auf die vorhandenen Arten erhöht haben, vermuten die Wissenschaftler.
Wir singen langsamer, als wir sprechen.
Gesungene Sprache ist außerdem meist höher als gesprochene und hat eine gleichmäßigere Tonhöhe. Das haben selbst Versuche von 75 Forschenden aus aller Welt gezeigt, die in der Fachzeitschrift Science Advances beschrieben werden. Die Gruppe wollte untersuchen, ob es beim Unterschied zwischen gesungenem und gesprochenem Gemeinsamkeiten zwischen den jeweiligen Sprachen gibt.
Sternzeit, 16. Mai. Die NASA und das verklemmte Asteroidengeschenk. Im September letzten Jahres landete die Probenkapsel einer NASA-Sonde auf der Erde. Doch die Fachleute brauchten 4 Monate, um den Behälter mit dem kostbaren Inhalt zu öffnen. 2 Verschlüsse klemmten. Die Raumsonde OSIRIS-REx war 7 Jahre im All unterwegs, hatte den Asteroiden Bennu angeflogen, mit einer Art Rüssel Proben genommen und war zur Erde zurückgekehrt. Im Labor in Houston begannen dann die Probleme. 2 der 35 Schrauben ließen sich nicht herausdrehen. Spötter empfahlen der NASA, den Einsatz von Kriechöl oder einfach den Deckel des Behälters mit einem Trennschleifer abzuschneiden. Doch der Container von OSIRIS-REx enthielt rund 120 Gramm des Asteroiden. Die Proben mussten absolut reinbleiben. Daher war rohe Gewalt kein Mittel der Wahl. Der Behälter von der Größe einer Kuchenspringform befand sich im Labor auf einem luftdicht abgeschlossenen Arbeitstisch. Das NASA-Team konnte nur durch Handschuhgriffe an die Probendose heran. Damit war filigranes Arbeiten sehr schwierig. Schließlich entwickelte man ein neuartiges Werkzeug, das allen Sicherheitsanforderungen genügte. und mit dem sich die beiden verklemmten Schrauben lösen ließen. Das himmlische Geschenk war gerettet. Bennu besteht aus tiefgefrorenem Material aus der Anfangszeit des Sonnensystems. Asteroiden sind die Krümel jener Urwolke, aus der vor rund 4,5 Milliarden Jahren die Planeten entstanden sind. Die Untersuchung der Bennu-Proben verrät viel über unseren eigenen kosmischen Werdegang.
Das war's für heute mit Forschung aktuell und Monika Seinsche. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.